Die Illusion der Besitznahme. Etwas zu besitzen, was heißt das eigentlich? Was bedeutet es, mir etwas zu eigen zu machen? Wenn du in New York oder anderswo vor einem superhohen Wolkenkratzer stehen bleibst und sagst, das Gebäude ist meins, ich besitze es, dann bist du entweder steinreich, verblendet oder ein Lügner. Auf jeden Fall erzählst du eine Geschichte, in der ein Gedanken-Ich mit einem Gedankengebäude verschmilzt. So funktioniert die Idee der Besitznahme. Wenn die Allgemeinheit dem beipflichtet, was du sagst, dann wird es auch unterschriebene Dokumente geben, die das bestätigen, und du bist reich. Nimmt dir hingegen niemand deine Story ab, wirst du zum Psychiater geschickt. Dann leidest du entweder an Wahnvorstellungen oder bist ein zwanghafter Lügner. Wichtig hierbei ist zu erkennen, dass die Geschichte und die Gedankenformen, aus denen sie sich zusammensetzt, ob die anderen nun zustimmen oder nicht, absolut nichts mit dem zu tun hat, was du bist. Selbst wenn die anderen dir beipflichten, bleibt es letztlich Fiktion. Viele Menschen merken erst auf dem Sterbebett, wenn alles Äußere von ihnen abfällt, dass nichts Materielles je etwas mit dem zu tun hatte, was sie im Innersten sind. Im Angesicht des Todes erweist sich die ganze Idee einer Eigentümerschaft als vollkommen bedeutungslos. In den letzten Augenblicken des Lebens wird ihnen auch klar, dass sie zwar ihr Leben lang bestrebt waren, ihr Selbstgefühl zu steigern, dass jedoch das, worauf sie eigentlich aus waren, ihr Sein, immer schon da war und ihnen nur durch ihre Identifikation mit Dingen, letzten Endes also auch durch Identifikation mit dem Denken, verborgen geblieben war. Selig sind, die da geistlich arm sind, sagte Jesus, denn ihrer ist das Himmelreich. Was bedeutet geistlich arm? Keine innere Belastung, keine Identifikationen. Weder mit Dingen noch mit mentalen Konzepten, die mit einem Ich-Gefühl einhergehen. Und was ist das Himmelreich? Die einfache, aber tiefe Freude am Sein, die sich einstellt, wenn alle Identifikationen von uns abfallen und wir geistlich arm sind. Deshalb ist das Armutsgelübde eine alte spirituelle Praxis in Ost und West. Der Verzicht auf Besitz allein befreit uns aber nicht automatisch vom Ego. Es wird alles versuchen, um seinen Fortbestand zu sichern, indem es sich etwas anderes sucht, mit dem es sich identifizieren kann. Zum Beispiel unsere Vorstellung von uns selbst als jemand, der über alle materiellen Interessen hinaus und daher anderen überlegen ist, weil er spiritueller ist als sie. Es gibt Menschen, die allem Besitz entsagt haben und trotzdem ein größeres Ego haben als mancher Millionär. Wird dem Ego eine Identifikationsmöglichkeit entzogen, findet es rasch eine andere. Letztendlich ist es ihm egal, womit es sich identifiziert, solange es nur eine Identität hat. Konsumverweigerung oder die Ablehnung von Privateigentum sind ebenfalls ein mentales Raster oder eine Geisteshaltung, die an die Stelle der Identifikation mit Besitz treten kann. Dadurch könnten wir uns ins Recht und andere ins Unrecht setzen. Wie wir später sehen werden, handelt es sich um ein grundsätzliches Denkmuster des Ego, sich selbst ins Recht und andere ins Unrecht zu setzen, um eine der Haupterscheinungsformen der Unbewusstheit. Mit anderen Worten, der Inhalt des Ego verändert sich mitunter, die geistige Struktur, die es am Leben erhält, hingegen nicht. Eine der unbewussten Annahmen, von denen wir ausgehen, ist die, dass sich durch die Identifikation mit einem Objekt und dessen fiktive Inbesitznahme die scheinbare Festigkeit und Beständigkeit des betreffenden Gegenstandes auch dem eigenen Selbstgefühl mitteilt und ihm mehr Festigkeit und Dauer verleiht. Das trifft besonders auf Gebäude und noch mehr auf Landbesitz zu, die man für unzerstörbares Eigentum hält. Die Absurdität einer Eigentümerschaft ist im Falle von Landbesitz unübersehbar. Als sich die weißen Siedler in Nordamerika niederließen, fanden die indianischen Ureinwohner deren Vorstellung von Landbesitz unbegreiflich. Und so verloren sie ihr Land, als die Europäer sich von ihnen Schriftstücke unterschreiben ließen, die ihnen genauso unverständlich waren. Sie hatten das Gefühl, zum Land zu gehören, aber nicht, dass das Land ihnen gehörte. Das Ego neigt dazu, Haben und Sein zu verwechseln. Ich habe, darum bin ich. Und je mehr ich habe, umso mehr bin ich. Das Ego lebt vom Vergleich. Wie du von anderen gesehen wirst, bestimmt irgendwann auch dein Selbstbild. Wenn jeder in einer Villa leben würde oder reich wäre, könnten deine Villa und dein Reichtum nicht länger dazu herhalten, dein Selbstwertgefühl zu heben. Dann könntest du in eine einfache Hütte ziehen, deinen Reichtum aufgeben und eine neue Identität gewinnen, indem du dich für spiritueller als die anderen hältst und von ihnen auch so gesehen wirst. Wie andere dich sehen, wird zum Spiegel für dich, der dir sagt, wer und was du bist. Das Selbstwertgefühl des Ego ist in den meisten Fällen mit dem Wert verknüpft, den du in den Augen anderer hast. Du brauchst andere, um ein Gefühl deines Eigenwertes zu haben, und wenn du in einer Kultur lebst, die Selbstwert weitgehend damit gleichsetzt, wie viel und was du hast, bist du, sofern du diese kollektive Täuschung nicht durchschaust, dazu verdammt, dein Leben lang materiellen Dingen nachzujagen in der vergeblichen Hoffnung, dich in deinem Wert bestätigt zu finden und endlich ganz zu fühlen. Wie aber kannst du dich von den Dingen lösen? Versuch es erst gar nicht, es ist unmöglich. Du kommst ganz von selbst davon los, wenn du nicht länger dich selbst in ihnen finden willst. Achte bis dahin einfach auf deine Verhaftungen. Manchmal wirst du gar nicht merken, dass du an etwas festhältst, das heißt, dich damit identifizierst, bis du es verlierst oder der Verlust droht. Wenn du dann beunruhigt, verstört und so weiter bist, kannst du davon ausgehen, dass du daran haftest. Sobald dir bewusst wird, dass du dich mit etwas identifizierst, besteht keine totale Identifikation mehr. Ich bin das Bewusstsein, dass sich bewusst ist, dass eine Anhaftung besteht. Das ist der Beginn einer Transformation des Bewusstseins.